Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und ihr seht schon am Deko und wie unser Studio präpariert ist. Heute geht es mal wieder um Musik. Aber es geht eigentlich nicht wirklich jetzt um ein reines Musikthema, sondern es geht um die Causa Roger Waters, die im Moment in Deutschland hohe Schlagzeilen produziert. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist in dieser ganzen Debatte so viel Ignoranz da ist, so viel Nichtwissen, um was es eigentlich geht und wie das so oft ist. Und was ich heute machen möchte, ich möchte diese Roger Waters Geschichte mal ein bisschen breiter erzählen, auch mal ein paar Inhalte in diese Debatte geben, um da ein bisschen mehr Substanz reinzubringen in das Ganze, wegzukommen von diesen schnellen, reflexartigen Meinungen und auf jemanden zeigen, sondern einfach mal ein bisschen mehr Substanz in die Debatte bringen. Und es ist auch ein interessantes Thema, weil ihr wisst, ich bin großer Musikfreund und hey, Pink Floyd, wo Roger Waters Gründungsmitglied und in der großen Zeit auch Bandleader und Boss war, ja, das ist natürlich eine große Band, die mich schon mein Leben lang musikalisch begleitet. Ihr seht ja auch, ich habe ja ein paar Platten mitgebracht. Platten kaufe ich schon ganz lange nicht mehr, also die habe ich schon jahrzehntelang in meinem Besitz. Und darum soll es heute gehen, um dieses Thema Roger Waters. Und zum Einstieg erstmal möchte ich euch abholen, alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was ist da gerade los? Roger Waters, englischer Musiker, Gründungsmitglied von Pink Floyd, einer der erfolgreichsten Rockbands der 70er Jahre. Und dieser Roger Waters, der ist schon lange nicht mehr bei Pink Floyd, die haben sich Anfang der 80er getrennt. Aber er ist halt immer noch großer Musiker und Roger Waters, der ist gerade auf Tournee. Und jetzt geht es darum, dass in Deutschland zum Teil gefordert wird, dass er nicht auftreten darf. Und ein geplantes Konzert in Frankfurt in der Festhalle, legendäre Location, und ich habe Platten aus den 70ern, wo noch Live-Aufnahmen sind aus dieser Festhalle, also auch das ist ein cooler Ort eigentlich. Dort sollte er spielen und wurde ausgeladen. Aufgrund des Einschreitens von Frankfurter Kommunalpolitikern, aber auch so hessische Landesregierung. Mehrere haben sich da eingeschaltet und haben gesagt, nein, diesen Roger Waters, den wollen wir in unserer Stadt nicht haben. Und tatsächlich, das Konzert in Frankfurt wurde abgesagt. Und eine weitere Kontroverse gab es um einen geplanten Auftritt in München. Dort hat man es nicht abgesagt, weil man tatsächlich rein rechtlich keine Handhabe dazu hat. Da sind ja Verträge, die abgeschlossen werden vom Veranstalter mit der Stadt und wir mieten die Location. Und aus diesen Verträgen kommt man nicht so ohne weiteres raus. Deswegen lässt man es jetzt in München laufen. Aber eigentlich wollten sie auch in München Roger Waters ausladen. Und bezeichnen das hier auch dieses Zitat, was von dem Münchner Oberbürgermeister Reiter gekommen ist. Der hat wortwörtlich zu diesem Fall gesagt, ich will ihn hier nicht haben, aber ich muss ihn ertragen. Und allein diese Aussage, ey, da könnte ich mich gleich so aufregen, so aus so vielerlei Hinsicht. Was erlaubt sich eigentlich der Münchner Oberbürgermeister mit so einer Aussage? Oder was wird da sichtbar eigentlich? Was für ein Amtsverständnis wird da sichtbar, wenn er sagt, ich will ihn hier nicht haben? Da würde ich den zurückfragen, ja, sag mal, Oberbürgermeister Reiter, bist du der Fürst? Bist du jetzt König? Bist du jetzt einer, der bestimmt? Deine Aufgabe ist, Bürgermeister zu sein. Du bist gewählt von den Leuten und deine Aufgabe ist, so wie unser Staat aufgebaut ist, haben wir letztens auch schon drüber gesprochen, so Gewaltenteilung, du bist Exekutive. Deine Aufgabe ist, die Gesetze durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Gesetze gelten. Es geht nicht darum, was du persönlich willst. Du bist kein Fürst, der sagt, ja, weißt du, das gefällt mir nicht. Nee, mache ich nicht. Daumen rauf, Daumen runter. Du bist kein Cäsar. Du bist ein Bürgermeister, gewählt von Leuten. Und das ist völlig belanglos, was du persönlich willst oder nicht. Das darf in dieser ganzen Geschichte sowieso keine Rolle spielen, weil es grundsätzlich Geschmack, wir reden hier von Musik, Kunst, wir reden von künstlerischer Freiheit. Ob dir das gefällt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das mal vorausgeschickt. Ja. Aber dieses Amtsverständnis von dem Oberbürgermeister Reiter, er sagt, ich will ihn hier nicht haben. Es ist egal, was du willst oder nicht. Es geht darum, was ist rechtens und was ist nicht rechtens. Ja. Und ich muss ihn aber ertragen. Dann auch so dieser Hinweis auf Toleranz. Naja, jedenfalls ist da ganz viel Aufregung. Und ganz viele Leute rufen auf, Waters zu boykottieren. Und um was geht es eigentlich? Warum? Was ist da der Stein des Anstoßes? Ist es seine Musik? Nein, nicht wirklich. Was ihm vorgeworfen wird, Roger Waters, ist, dass er ein Antisemit wäre. Und das beruht darauf, dass er zum Teil mit der BDS, ihr erinnert euch, das ist diese internationale NGO, die Israel boykottieren möchte oder das auch macht, Wir haben über diese BDS auch schon mal gesprochen im Zusammenhang mit der Documenta in Kassel, der Kunstausstellung, wenn ihr euch erinnert. Und tatsächlich ist es in einem ähnlichen Kontext, um was es hier geht. Und das wird ihm vorgeworfen. Er ist ein Antisemit. Und Antisemiten haben in Deutschland nicht aufzutreten. Die Frage ist, ist er wirklich ein Antisemit? Das ist der entscheidende Punkt. Wie schnell und wie leichtfertig wird dieser Vorwurf auf jemanden gerichtet? Und dann ist es so, da schauen die Leute gar nicht mehr auf den Inhalt, um was geht es eigentlich. Hört man Antisemit, dann ist klar, ist anständiger Mensch. Ja, wir sind gegen Antisemiten, dann wollen wir den hier nicht haben. Aber ist er wirklich ein Antisemit? Und wie leicht kommen eigentlich diese Vorwürfe rüber? Tatsächlich geht diese Hauptkritik ist nicht nur jetzt mit seinem Engagement bei dem BDS, weil das kann man kritisieren oder auch nicht, aber es ist definitiv nichts, was irgendwie ehrenrührig ist oder gar verboten mit unseren Gesetzen nicht in Einklang zu bringen ist. Was ihm noch vorgeworfen wird, ist neben diesem Engagement für BDS, ist die Geschichte mit dem Schwein. Ja, und ich habe hier mal ein Bild für euch am Start. Hier sehen wir erstmal Roger Waters, wie er heute ausschaut, also so aktuelles Bild. Interessanterweise spielt er hier Gitarre, aber eigentlich ist er Bassist. Und Young, der so ein bisschen das Studio hier auf diese Rock'n'Roll-Vibe gebracht hat, hat es auch genau richtig gemacht, da hat er hier einen Bass hingestellt. Weil Roger Waters ist ein Bassist und Sänger. Aber er kann natürlich als Musiker auch ein bisschen Gitarre spielen. Und was es eigentlich geht, ist ein Schwein. Und es ist der Vorwurf da, dass Roger Waters auf einem Schwein den Davidstern gezeigt hat. Und hey, Davidstern, also Symbol für Judentum und Schwein, das klingt natürlich richtig geschmacklos. Und klar, da kommt dann der Reflex hoch, also hey, boah, das sind so alte antisemitische Stereotypen. Ihr erinnert euch an die, nicht mein Wort, aber ich muss es so zitieren, an die Judensau, an dieses Relief außerhalb der Stadtkirche in Wittenberg, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Hab ich auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Relief, was wirklich offensichtlich antisemitisch ist, was aber ein paar Jahrhunderte alt ist und was halt einfach dann auch groß diskutiert wurde. Das sind also alte Stereotype. Und natürlich, hey, boah, Schwein mit dem Davidstern. Das klingt nicht gut. Und deswegen ist dann reflexartig klar, ja, der Typ ist Antisemit, der muss weg. Aber was die Leute nicht wissen ist, was hat es eigentlich mit diesem Schwein auf sich? Ja? Und tatsächlich geht das zurück weit in die Vita von Roger Waters, zurück in seine Pink Floyd-Zeit der 70er. Dieses Schwein ist etwas, was immer wieder auftaucht in dem künstlerischen Werk von Waters, der nicht nur Musiker war, sondern gerade als Live-Musiker auch mit Bildern gearbeitet hat, auf der Bühne. Es gibt auch einen großen Film, hier The Wall von Pink Floyd. Also der ist nicht nur Musiker. Und dieses Schwein ist so eine Ikone, die im Werk von Roger Waters, Pink Floyd, halt immer wieder vorkommt. Ja. Und ich glaube, er hat sogar ein Copyright auf dieses Schwein. Ja. Und ich selber kann mich erinnern, ich war bei Konzerten von Pink Floyd Ende der 80er, ohne Roger Waters, die waren schon getrennt und selbst da war dieses Schwein immer da. Es ist ein so riesengroßes Schwein, was dann so auf Stahlkabeln irgendwie über dem Publikum schwebt und mit Scheinwerfern. Das ist so ein typisches Pink Floyd-Ding, ja, dieses Schwein. Dieses Schwein auch als Symbol für ein Schweinesystem, wenn du so willst. Für ein kapitalistisches, ausbeuterisches System, weil das ist permanent Thema bei Pink Floyd schon von Anfang an, also auch in den Texten, in ihrem Werk, darauf hinzuweisen, so auf diesen Hardcore-kommerziellen Weg, den wir so beschreiten. Ne? Und es gibt hier so ein Bild von dem Schwein, wie das jetzt aktuell ist. So sieht es aus. Das ist aus irgendeinem Roger Waters-Konzert in den letzten Jahren. Und da ist auch wieder, das ist so überdimensional groß, schwebt so über dem Publikum. Es leuchtet auch selber. Und hier sehen wir schon das Schwein des Anstoßes. Oh, hier ist der Davidstern drauf, auf dem Schwein. Und das geht natürlich nicht, das darf man nicht. Aber wenn wir das jetzt hier so anschauen, dann sehen wir, dass er da nicht nur der Davidstern ist. Da sind auch andere Symbole. Wir sehen hier so Hammer und Sichel. Diese beiden Hämmer, Sichel ist keiner dabei. Das ist so ein Symbol, das hat auch letztens seinen Ursprung in diesem ganzen Pink Floyd-Hintergrund. Auf dem Album The Wall von 1980, wo auch ein Film dazu gemacht wird, da ist das ein Grundthema. Tatsächlich wäre sogar die Beziehung Rockmusik und Faschismus. Und In diesem Film geht es darum, dass eine fiktive faschistoide Bewegung, und das wird gar nicht so genau getrennt, ist es jetzt stalinistisch oder faschistisch, aber es ist auch letzten Endes für uns Menschen keinen großen Unterschied. Also so eine ideologisch aufgeladene Bewegung, Law and Order, die sich da durchsetzt, militaristisch mit Uniform. Das ist, um was es in diesem Film geht, dass sowas eben droht und dass die Menschen da keine Kritikfähigkeit dagegen entwickeln. Und dieses Symbol hier, das kommt in diesem Pink Floyd-Film ganz, ganz oft vor. Das ist so das Symbol von dieser fiktiven, autoritären, menschenverachtenden Bewegung, so, die Pink Floyd ja kritisieren möchte, so. Und die Leute ja aufwecken möchte. Diese Symbole finden sich ja also auch dann da oben hier, das kennen wir auch alle, das ist das Symbol von Shell. Hier ist einer der großen Ölkonzerne. Und ich glaube so, soweit ich das recherchieren konnte, ich habe auch jetzt schon ewig kein Roger Waters-Konzert mehr gesehen und werde auch nicht hingehen oder so, aber diese Symbole, die sind auch ein bisschen austauschbar. Also das Schwein wird manchmal modifiziert im Laufe der Tourneen. Und da sind alle möglichen Symbole schon aufgetaucht. Symbole von Religion, also nicht nur der Davidstern, sondern es gibt auch dann Bilder, wo ein Kreuz drauf ist. Es gibt auch Bilder, wo das Schwein, wo die Symbole des Islam drauf sind, Halbmond. Es sind eben aber nicht nur religiöse Symbole, sondern eben auch diese Konzerne. Shell sehen wir hier. An anderer Stelle, weiß ich nicht, war vielleicht Coca-Cola drauf oder McDonald's. All diese Symbole von diesen modernen Power-Gamern. Und was er da eigentlich kritisieren will, sind genau diese zwei Sachen. Diesen Hardcore-Kapitalismus, der repräsentiert wird von eben Ölindustrie beispielsweise, und die Religion. Religion und Nationalismus. Das ist, was er kritisiert. Was sein Leben lang sozusagen das Grundthema ist eigentlich von dem Wirken von Pink Floyd, ja? Jenseits von der reinen Musik so. Das ist ihre Message. Ja? Und gerade Roger Waters' Message. Und wenn man das weiß, dann ist es jetzt schon mal wesentlich fraglicher, kann man aufgrund da diesem Schwein sagen, oh, Roger Waters ist Antisemit. Ist aber dann auch nicht Anti-Amerikaner und ist auch nicht Anti-Islamist und Anti-Christ und Anti-kommerziell und Anti-moderne Welt. Es ist auf jeden Fall, offensichtlich geht es hier nicht nur Wortes gegen Israel oder gar das Judentum. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Sondern hier wird der Davidstern als Symbol gesehen von einer von diesen Religionen. Und möglicherweise auch als Symbol für Zionismus, was dann auch eine Art Ideologie ist. Und das muss man auf jeden Fall ja kritisieren können. Und die Geschichte das in Verbindung zu bringen mit dem Schwein, mag manchen geschmacklos erscheinen. Aber es geht eben hier nicht ausschließlich darum, da das Judentum zu diskreditieren, sondern es geht darum, Religion und Konzerne, halt die Power Game auf dieser Welt anzusprechen und dafür diesen Archetyp Schwein zu nehmen. Ne? Und was halt Roger Waters macht und Pink Floyd macht, der arbeitet halt mit Provokationen. Klar, der ist provozierend. Es muss einem auch nicht gefallen, so. Aber das ist ein Mittel, was die Kunst, und letztens ist es Kunst, Musik ist auch Kunst, schon immer auch hatte, auch mit Provokationen zu arbeiten, um beim Publikum irgendwas auszulösen. Und das ist, was Roger Waters schon seit den 70ern gemacht hat. Und damals in den 70ern, ey, da wurde er gefeiert dafür, auch für das künstlerische Werk. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, in den 70ern Roger Waters vorzuwerfen, hey, du bist Faschist, weil du arbeitest mit solchen komischen Symbolen, die irgendwas triggern. Und du tauchst auch in so einer faschistischen Uniform manchmal auf. Weil das ist auch Teil von Waters. Hier sehen wir auch ein Bild, das ist auch relativ aktuell, also aus den letzten Jahren, Roger Waters in Performance. Und da sieht man ihn in so einer, da sind so ein paar Symboliken. Hier taucht wieder diese beiden Hämmer auf, dieses Symbol von der fiktiven Hardcore-Bewegung, die er halt kritisiert, und trust us, vertraut uns und so weiter. Also diese ganze Propaganda, die da kommt von solchen Organisationen. Und was er macht, er setzt es sozusagen theatralisch um. Er schlüpft manchmal in die Rolle des Diktators, um das Publikum zu provozieren. Und das hat er schon 1980 gemacht, hier auf dem The Wall-Album. Ey, eins der meistverkauften und einflussreichsten Rockalben der Musikgeschichte, möchte ich mal sagen, The Wall. Und da gibt es eben auch diesen Film. Und dort tritt er dann auch selber in so einer faschistischen Fantasieuniform auf, vor Live-Publikum. Weiß nicht, die Leute wussten vielleicht gar nicht, dass das Teil von dem Film ist, weil ein Pink Floyd-Konzert. Und das war das Konzept von The Wall, sozusagen auch auftreten so in dieser faschistoiden Uniform, um die Leute zu provozieren so. Und es gibt auf diesem Doppelalbum auch eine Aufnahme, wo er auch so krasse Dinge singt dem Publikum gegenüber. Und dann singt er so: Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall. That one looks Jewish. And that one's got a spot. This one is black. Und so, hey, ihr solltet eigentlich alle an die Wand gestellt werden. Das singt er dort so. Und das Krasse ist, dass die Leute halt das irgendwie ja, gar nicht so wirklich wahrnehmen. Die schreien immer, yeah. Und das zeigt auch einiges so von diesem merkwürdigen Konflikt, was auch Grundthema bei Pink Floyd ist und auch Grundthema bei diesem Album, ohne jetzt noch genau in das Werk einzugehen. Hey, da gibt es Bücher über diese, allein über das Ding hier. Aber es ist auch eines von diesen Grundthemen, so diese Entzweiung zwischen Publikum und den Superstars, dieses immer größer werdende in der Rockmusik, was natürlich Pink Floyd selber mitgemacht haben, aber gleichzeitig ist es auch für einen Roger Waters permanent in den 70ern Thema gewesen, dass diese Trennung zwischen Volk und den Stars, diese Erhöhung, die tatsächlich auch etwas Faschistoides hat, dass alle schauen in eine Richtung und dort ist dann der große Star. Hey, und ich mag Rockmusik, aber das ist mir auch schon in jüngeren Jahren aufgefallen. Deswegen gehe ich auch schon ewig lang nicht mehr auf so große Konzerte, weil hey, was mache ich hier eigentlich? Ja? Personenkult ist eigentlich noch nie mein Ding gewesen. Aber das ist tatsächlich eben Thema von Roger Waters. Und der auf durchaus streitbare Art und Weise provokant immer wieder den Leuten das so vorhält. So, geht doch nicht einfach diesen Weg mit. Wie weit wollt ihr denn gehen? Ich kann euch als in faschistische Uniform beleidigen. Und ihr jubelt immer noch. Yeah. Das ist die künstlerische Message dahinter. Aber man darf das nicht verwechseln, zu sagen, hey, der Typ, der spielt mit solchen Symbolen. Offensichtlich ist der Faschist. Hier geht es ja darum, einen Spiegel vorzuhalten. Ne? Ja, und dieses Schweinemotiv wiederum, das geht da richtig, richtig weit zurück. Ja? Hier unten seht ihr schon die Schweine, das hatten die schon 1973, war da schon irgendwie so dieses Ikonenhafte dabei. Aber entscheidend ist eigentlich dann diese Platte hier. Pink Floyd Animals, kann man auch so aufklappen, dann sieht man es noch besser. Animals heißt dieses Album. 1977 rausgekommen. Und hier sieht man ja schon das Schwein hier auf dem Cover drauf, das fliegende Schwein. Tatsächlich hier eine kleine Anekdote, ey, dieses Kraftwerk hier, das gibt es wirklich. Ich war mal, das ist schon in den 90ern gewesen. Da war ich mal in London, eigentlich nur auf der Durchreise, gemeinsam mit meiner Lady, und wir hatten damals einen VW-Bus. Und eigentlich waren wir auf dem Weg, es war im Winter, nach Schottland, nach Edinburgh, wo ein Freund von mir studiert hat, und wir wollten so Weihnachten, Silvester in Edinburgh sein. Ja, und auf dem Weg dahin, Südengland, okay, komm, schauen wir auch noch mal in London vorbei, nächstes Mal so ein Tagesausflug oder sowas. Da war ich mit meiner Lady damals und hey, es war totaler Stress. London war damals schon so, dass du halt nirgendwo parken kannst, mit VW-Bus gar nicht in die Innenstadt fahren kannst. Es gab damals keine Navis. Du hattest noch nicht mal einen richtigen Stadtplan. Die Idee war nur, irgendwo einen ruhigen Platz zu finden, wo wir uns hinstellen können, wo man auch pennen kann, und dann ab in die Stadt und halt mal ein bisschen London noch erleben, ein paar Stunden. Und die Wirklichkeit war aber, dass wir da stundenlang rumgefahren sind, uns verfranst haben, im Stau standen. Dazu kommt noch meine Karre, der VW-Bus, der war damals ziemlich alt und der hat so Stau auch nicht so gern gemocht. Das ist immer heiß geworden. Es war lauter Stressfaktoren. Und die Zeit tickt da vorne. Wir haben nichts gesehen von London, außer irgendwelche Verkehrsstaus. Das war so die Situation. Wir waren auch in gereizte Stimmung, weißt du, so meine Lady und ich, alle nicht so happy. Und dann fahren wir da so und sind auf so einer vielspurigen, fahren nicht viel, so Stop-and-Go-Verkehr, auf so einer vielspurigen Stadtautobahn. Und so linke Hand war Wasser, Themse und Hafenanlagen. Und ich fahre so und die Straße macht so einen Turn und plötzlich sehe ich so vor mir dieses Kraftwerk. Und ich wusste das damals nicht, ja, dass es das überhaupt gibt. Jetzt habe ich im Nachhinein das natürlich alles auch recherchiert. Das ist die Battlefield Power Station. Das ist ein Kohlekraftwerk aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so ein Synonym für die schmutzige Seite von Industrialisierung in England. Und gerade in England ist das alles auch losgegangen. Diese Unterschiede, diese Klassenunterschiede und so weiter. Das ist so ein Symbol, diese Battlefield Power Station. Hey, und ich fahre mit meinem Auto und biege um die Ecke und sehe ich das Ding da stehen mit diesen Firmen. Ein Riesenklotz. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. In meiner Erinnerung ist es so, dass das damals noch gelaufen ist, dass da auch Rauch rauskam und so. Auf jeden Fall, ey, das hat mich so umgehauen, dass da das, ey, das ist das Ding aus dem Pink Floyd Cover. Ich habe erstmal das Auto rechts ran, Warnblinker rein, ich steige aus, ich rauche jetzt eine Zigarette. und genieß einfach diesen Moment. Meine Lady natürlich hat vielleicht nicht diesen gleichen emotionalen Bezug zu dieser Platte gehabt, die ich damals schon hatte. Diese Platte hatte ich schon. Und die hat gemeint, ich spinne. Aber sie kannte mich auch. Diese Spleens habe ich mir genommen. Ich nehme jetzt die Freiheit, egal was ist. Ich nehme jetzt hier 10 Minuten Pause, ich rauche jetzt eine Zigarette und erfreue mich an diesem Anblick der Battersea Power Station. So. Und wenn irgendeiner kommt, dann möchte ich das genauso sagen. Ich brauche jetzt hier eine kurze Auszeit. Ja, und so war das damals. Übrigens auch im Nachhinein völlig richtig. Ich meine, meine Lady wird vielleicht gesagt haben, du spinnst, aber hey, andererseits, so kreierst du halt besondere Momente im Leben, die du dann, heute 30 Jahre später erinnere ich mich immer noch daran und wie bedeutsam das war. So einer, so diese kleinen Perlen, also, die man dann halt im Laufe eines Lebens sammelt. Das ist übrigens auch Lebenskunst. Wenn so ein Augenblick ist, dann nimm ihn auch an und nicht gleich dich wieder stressen lassen von, ich muss es was anderes machen, Verkehr, bla. Wow, für mich war es ein magischer Moment. Naja, und eben hier bei diesem Album, das heißt Animals, die Tiere, und das ist das fußt thematisch auf George Orwells Fabel Die Farm der Tiere, kennt ihr alle, was wiederum nur eine Allegorie auf die Menschheit ist. Und bei Farm der Tiere geht es halt darum, dass es gibt eine Revolution, die Tiere jagen den Bauer vom Hof. Und organisieren sich selber. Alle Tiere sind gleich, nur manche sind gleicher. Und das entsteht dann eben aus dieser Revolution, aus diesem fairen Gedanken heraus, dem bösen Bauern, der auch seine Tiere geschunden und gequält hat, den loszuwerden und eine Gesellschaft der Gleichen zu bringen. Natürlich auch eine Allegorie auf diese ganzen Revolutionen. Das ist ja in den 40ern geschrieben worden oder schätze ich mal 40er oder frühe 50er. Auf Stalinismus, auf Faschismus und so weiter. Alles ja Themen, mit denen sich Roger Waters wiederum beschäftigt. Und das ist so der Hintergrund, wo diese Farm der Tiere steht. Und dieses Album ist sozusagen eine Vertonung von diesem Thema. Und es sind eigentlich nur 3 Tracks auf dem Album, die halt alle sehr lang sind. Und das ist einmal Dogs, Pigs und Sheep. Hunde, Schweine und Schafe. Und die Idee ist halt, dass die Hunde, also die Schweine sind die Herrscher. Die Schafe sind das Symbol für die große Masse und die Hunde sind sozusagen ja, die Bluthunde, die die Herrschaft durchsetzen. Ne? Und von den Texten her werden all diese 3 Archetypen sozusagen auch beleuchtet. Da kommt diese Idee von dem Schwein her. So alt ist das schon. Ne? Und wenn man sich das so auch anschaut oder anhört, ich kann euch das echt natürlich auch empfehlen, ne? Pink Floyd anzuhören, werde das nicht zuletzt aus Copyright-Gründen jetzt hier nicht machen. Aber ey, es ist nicht nur musikalisch total interessant, streitbar natürlich, ist nicht jedermanns Sache, aber es lohnt sich auch, die Texte mal anzuhören. Was Leute wie Roger Waters und alle Texte von Pink Floyd sind aus seiner Feder, was der da eigentlich so geschrieben hatte. Hier zu dem Thema Dogs, eine Allegorie auf den modernen Menschen, auf den Menschentypen. So. Und ich lese euch nicht den ganzen Teil vor, aber nur mal so Auszüge, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, von was der da gesungen hat. Hier jetzt ein kleiner Auszug aus dem Titel Dogs. Es geht also um die Hunde, um die Bluthunde, um all die Karrieristen, die in dieser Welt halt glauben, sie können irgendwie auch hochkommen, aber nach ganz oben reicht es nie. Aber hier schreibt er so und beschreibt diese Menschen so. Und dann, hier einen kleinen Auszug. And after a while, you can work on points for style, like the club tie, the firm handshake, a certain look in the eye, an easy smile. You have to be trusted by the people that you lie to, so that when they turn their backs on you, you got the chance to put the knife in. Das ist ein krasser Text. Also ich versuche es mal ein bisschen so auf Deutsch frei zu übersetzen. So, nach einer Weile merkst du schon, wie du Stilpunkte sammeln kannst. Die Club-Krawatte, bestimmten Blick, eine bestimmte Geste, ein bestimmter Handshake, vielleicht bist du auch so ein Maurer-Shake oder irgendwelche Clubs. Also, ja. Und das easy Smile, halt immer schön gut gelaunt sein, sodass du das Vertrauen gewinnst von den Leuten. Und zwar von genau den Leuten, die du eigentlich unterdrückst und betrügst. So, und so geht der Text weiter. Die Leute vertrauen dir und irgendwann drehen sie dir dann den Rücken zu. Und das ist dann deine Chance, das Messer reinzurammen. Also es ist ein krasser Text. Das ist schon heftig. Das ist natürlich für die Kinderwelt heute vielleicht, kann nicht jeder mit umgehen. So. Aber das ist halt auch Kunst. Ja. Und interessant ist aber eben auch, dass er auch aufzeigt, wenn du aber diesen Weg gehst, Das ist kein Weg, der wirklich auf Dauer nachhaltig zu einem glücklichen, erfüllten Leben führt. Ja. Noch was, noch ein Auszug hier eben aus Dogs. Ja. And when you lose control, you'll reap the harvest you have sown. And as the fear grows, the bad blood slows and turns to stone. And it's too late to lose the weight you used to need to throw around. So have a good drown as you go down all alone. Das ist auch interessant, ja? Weil das ist dann eben, was dabei rauskommen kann. Wenn du jung bist und Kraft hast, dann meinst du, du kannst in diesem System hier die Karriereleiter hochgehen, wenn du eben hier auch äußerlich die richtigen Klamotten anhast, die richtigen Gesten mit den richtigen Leuten zusammen bist, in der richtigen Uni studiert hast, in der richtigen Loge oder im richtigen Club unterwegs bist, ja, dann kannst du vielleicht da deinen Weg hochgehen. Aber tatsächlich ist es am Ende für den Menschen ein Weg, der in die Einsamkeit führt. Irgendwann kannst du die Kontrolle nicht mehr halten. Das ist dieses Zauberlehrling-Ding. Irgendwann geht es nicht mehr, wird es dir zu viel. Und dann, wenn du die Kontrolle verlierst, dann, das ist der Augenblick, wo du dann erntest, was du selber ausgesät hast in deinem Leben. Und dann wird die Angst immer größer und die Einsamkeit wird immer größer. Und das Bad Blood, was in dir drin ist, das wird immer langsamer und versteinert dich. Hey, das ist super spannend. Und man kann natürlich, du musst dem nicht zustimmen, ne? Aber das ist, zeigt auf jeden Fall auch so diese poetische Qualität, die ein Roger Waters hat. Also was der da ausdrückt in den Texten, was da Thema ist. Ne? Und hey, wirklich, es lohnt sich bei Pink Floyd fast alle Texte sich anzuhören. Ne? Da steckt so viel drin. Ne? Packe ich das hier mal wieder weg. Großartiges Album, Animus. Und wo wir dabei sind, halte ich euch noch eine andere Platte hin. Das ist eine der super viel verkauften Alben in den 70er Jahren. Das ist Pink Floyd, Wish You Were Here. Und allein schon das Albumcover ist doch interessant. Also ich meine, da kommt diese Message eben auch rüber. Was sehen wir da? Da sind so zwei Geschäftsmänner, so typische Geschäftsklamotten an Anzug und so weiter. Und die sind irgendwo in einer modernen, urbanen Anlage, moderne Architektur. Und die machen hier irgendein Business. Der Handshake. Mit was für ein Geschäft ist es? Es ist ein Geschäft, der hier brennt schon. Es ist kein Geschäft, was wirklich so auf Partnerschaft ist, wo wir beide was davon haben. Das sind diese Geschäfte, so, die Menschen unterdrücken. Das sind die Deals mit dem Teufel, wenn du willst. Ja? Und ich meine, hier sind auch auf der Platte sind auch Songs drauf. Die haben dann so den Titel Welcome to the Machine. Ja, willkommen in der Maschine. Das die Maschine als System. Und wo wir schon bei sind, komm, gebe ich euch noch hier einen kleinen, ganz kleinen Textauszug aus Welcome to the Machine. Welcome, my son. Welcome to the Machine. What did you dream? It's all right. We told you what to dream. Ja? You dreamed of being a big star und so weiter. Also da geht es auch schon im Text darum, dass dieses moderne Leben eine Art Illusion ist, dass dahinter so, heute würde man sagen die Matrix oder sowas, aber das ist aus den 70ern, dahinter steckt die große Maschine. Und um was es die ganze Zeit bei Pink Floyd geht, ist es sich eben gegen dieses System, gegen diese Maschine aufzulehnen, dort zu rebellieren, weil diese Maschine so weit geht, dass sie dir sagt, welche Ziele du hast, dass sie dir sagt, was ist lebenswert, was ist erstrebenswert und auch eben hinter der ganzen Rock- und Musikindustrie. We told you what to dream. Wir haben dir gesagt, davon, was du träumen musst. Davon träumen, großer Star zu sein und so weiter. Aber jetzt, wenn du da bist, jetzt money down. Jetzt geht's um die Verträge. Sign here. Welcome to the machine. Jetzt bestimmen wir. Wir bringen dich groß raus und so weiter. Das heißt, es ist bei Pink Floyd schon eben damals in ihrer klassischen Zeit, in den 70er Jahren, war das ein Riesenthema, dieses sich auseinandersetzen mit Musikindustrie, Kapitalismus, Kommerzialisierung und so weiter. Das wird hier auf der Rückseite wird das auch nochmal deutlicher. Hier ist auch nochmal, was sehen wir hier? Das ist auch wieder so typisch englisch hier auch mit dem Bowlauf. Ein Businessman, aber der hat gar keine Substanz. Es ist total unmenschlich, der hat gar keinen Körper. Es sind nur diese äußeren Sachen. Und die Platte, die er hinhält, die ist auch irgendwie transparent. Was ist das überhaupt? Was ist da drauf? Kann man durchschauen. Das ist so, was Pink Floyd in ihrer Message die ganze Zeit irgendwie zur Kritik bringen wollen. Kritik an diesen modernen Menschen, der sein Bauchgefühl verloren hat, an diese kapitalistische, ausbeuterische Welt und natürlich auch als Engländer an dieser englischen Geschichte, ich meine englischer Kolonialismus und all diese Dinge. Das ist alles Thema von Pink Floyd in dem Gesamtwerk. Und Ist es nicht eine erstaunliche Umkehrung eigentlich, wenn heute ein Mann wie Roger Waters, der in den 70ern sozusagen ein Rebell ist, einer, der permanent gegen das System schießt, einer, der dem System auch irgendwo ein Dorn im Auge war, so einer, dass der jetzt heute, obwohl er sein künstlerisches Werk jetzt nicht so komplett geändert hat, Menschen können sich auch ändern, aber im Grunde ist es immer noch ähnlich, also auch in den Symbolen und so weiter, und die Songs haben sich auch nicht geändert. Ist es nicht erstaunlich, dass jemand, der in den 70ern so eine rebellische Attitüde hatte, dass der heute als Persona non grata dargestellt wird? Von den Politikern oder den gesellschaftlichen Playern auch, die eigentlich damals auf seiner Seite waren. Das finde ich ist so krass. Und das ist einfach letztens diese Ignoranz, die da heute von irgendwelchen Lokalpolitikern kommt, die einfach das überhaupt nicht wissen, wer dieser Mann ist. Sondern die nur hören, ey, da hat einer einen Davidstern auf dem Schwein gemacht, das geht gar nicht. Ja, hey, wenn ich nur das höre, würde ich auch sagen, das geht aber gar nicht. Aber wenn du den ganzen Hintergrund siehst, dann ist dann eine völlig andere Motivation doch zu erkennen, oder? Ja, und jetzt habe ich hier noch ein paar weitere Infos. Interessant ist es ja, dass möglicherweise gibt es auch einen anderen Grund, warum man gerade jetzt Roger Waters so sehr attackiert. Gut, das war schon in den letzten Jahren, gab es immer schon diese Vorwürfe, Antisemitismus wegen seinem Engagement für unter anderem für BDS. Aber das Ding ist, Roger Waters beschäftigt sich nicht nur jetzt mit Palästinensern und bezieht dort Klarstellung, sondern es ist eben sein ganzes Lebenswerk, einzustehen für das einfache Volk, für die Unterdrückten auf dieser Welt, egal wo, ob das in Palästina ist, ob das in Russland, Ukraine ist, ob das sonst wo auf der dritten Welt ist. Das ist seine Vision. Und es ist erstmal auch mal großartig. Und hey, ich möchte jetzt auch nicht klingen wie ein Fanboy von Roger Waters. Sei euch ganz ehrlich, hey, bisher habe ich Roger Waters viel, viel kritisiert, auch in meinem Leben, weil der auch ein Egoman ist, wie so viele Künstler oder auch Rockstars. Das ist ein schwieriger Mensch auch wahrscheinlich, ein Zwischenmenschling. Die ganzen Probleme, die es da gab, die dann zur Trennung von Pink Floyd geführt haben, da haben die noch mit Anwälten gesprochen. Alles so Egomane halt. Aber darum geht es ja nicht so, ob man da Fan ist. Es geht einfach anzuerkennen, dass der als einer der wenigen Entertainer, Stars, Prominenten sein Leben lang schon, seit diesen 70er Jahren schon, auch noch eine andere Dimension gibt. Eben nicht nur, boah, ich bin Rockstar, ich bin reich und verballer mein Geld in irgendwelchen extravaganten Aktivitäten, sondern einer, der sein Leben lang eben auch aktiv einsteht für seine Ziele, für seine Ideale im Kampf gegen die Maschine, gegen das System. Und das ist eben nicht einer, der dann nur ein, zweimal im Jahr auf irgendwelchen Charity-Veranstaltungen ist, wo da ein bisschen Geld eingespielt wird, aber im Grunde feiert man sich selbst, sondern der Typ, der reist wirklich rum. Der reist in verschiedene Länder, der besucht eben verschiedenste Orte auch, Aktivisten, soziale Aktivisten in aller Welt. Und das ist auch der Grund, wie er dann mit dieser BDS-Organisation zusammenkam. Ja? Weil eben auch die Palästina-Frage, bei aller Komplexität, und ich habe ja letztens erst eine ganze Sendung auch gemacht über die aktuellen Ereignisse von Israel, ich versuche da mal neutral zu sein, aber ey, es auch aus neutraler Sicht, natürlich werden die Palästinenser unterdrückt. Das ist gar keine Frage, das ist de facto so. Und da engagiert er sich dafür, egal ob sie eben Palästinenser sind oder sonst wer. Daraus zu konstruieren, du wärst ein Antisemit, ist einfach nur eine Unverschämtheit und ist einfach auch nicht richtig. Ja? Und weil dieser Roger Waters, da ist endlich mal ein Promi und ein Star, der eben seine Rolle, seine Position nutzt, um auch den Leuten Ideen von Befreiung nahezubringen. Also einer, der ein bisschen größeres Engagement hat, als nur seine eigene Kohle einzuziehen, was gerade in der Rockmusik natürlich so verbreitet ist. Eigentlich ist es so eine hedonistische Musik auch, wo man sich selbst verehrt und so. Aber hier ist mal einer, der mal was anderes macht, der auch mal wirklich seinen Einfluss versucht zu nutzen für die Menschen, für die einfachen Menschen in aller Welt. Und das ist eben nicht nur einfach irgendeine Show, sondern der steckt dort tatsächlich was rein. Und interessant ist auch, und das mag vielleicht eben Grund sein, warum jetzt der Roger Waters ausgerechnet jetzt so in den Druck bekommt, er hat sich halt auch geäußert zu diesem Russland-Ukraine-Krieg. Das wird ihm jetzt an der Oberfläche nicht vorgeworfen. An der Oberfläche sind die Vorwürfe, hey, Antisemitismus und hier David Stern auf dem Schwein, das geht nicht. Aber da Wie gesagt, das sind die Themen von ihm schon seit Jahrzehnten und das war nie ein großes Problem. So. Aber jetzt gibt es auf einmal richtig Druck und es mag vielleicht auch mit seinen Aussagen zu tun haben zum Russland-Ukraine-Krieg, wo er eben auch Stellung bezieht, die jetzt gerade im Westen nicht so gern gehört wird. Wo er einfach auch klar sagt, hey, ihr Mächtigen auf dieser Welt, und es schließt die Russen mit ein, also er ist jetzt auch nicht auf einer pro-russischen Seite, aber sagt, ihr Mächtigen der Welt, ihr brecht diese Kriege ständig vom Zaun als Mittel, um die Leute zu unterdrücken und hört endlich damit auf. Und das sind natürlich dann Aussagen, so die man heute nicht gerne hört, die man eigentlich noch nie gerne gehört habe, aber jetzt wird in unserer Zeit wird so jemand bekämpft. Und tatsächlich hat Roger Waters erst in diesem Jahr, und das ist noch nicht so lange her, am 8. Februar, hat er eine Rede gehalten. Vor dem UN-Sicherheitsrat. UN-Sicherheitsrat sind eben nur diese paar Länder, so die ganzen großen Länder und dann ein, zwei dürfen dann immer noch mitmachen. Also es ist also nicht die Vollversammlung, sondern der Sicherheitsrat. Das ist wirklich so, wo mächtige Staatsvertreter da zusammenkommen. Und ab und an dürfen dort eben auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, von NGOs, dürfen dort auch sprechen. Und so kam es, dass Roger Waters dort eine Rede gehalten hat. Und ich werde euch jetzt nicht die komplette Rede vorlesen, obwohl, könnt ihr nachlesen, ist auch mittlerweile auf Deutsch übersetzt. Aber so einen kleinen Auszug davon habe ich, weil es eben auch zeigt, was das für ein Typ ist und dass es hier mitnichten irgendwie um Antisemitismus bei dieser ganzen Geschichte geht. Das ist also ein Zitat von Roger Waters, was er am 8. Februar vor dem UN-Sicherheitsrat gesagt hat. Die stimmlose Mehrheit ist besorgt, dass eure Kriege, ja, eure Kriege, denn diese immerwährenden Kriege sind nicht von uns gewählt, dass eure Kriege den Planeten zerstören werden, der unsere Heimat ist. Und dass wir zusammen mit jedem anderen Lebewesen auf dem Altar von zwei Dingen geopfert werden. Den Profiten aus dem Krieg, um die Taschen der sehr, sehr wenigen zu füllen und dem hegemonialen Marsch des einen oder anderen Imperiums in Richtung unipolarer Weltherrschaft. Bitte versichern Sie uns, dass das nicht Ihre Vision ist, denn auf diesem Weg gibt es kein gutes Ergebnis. Dieser Weg führt nur in die Katastrophe. Jeder auf diesem Weg hat einen roten Knopf in seiner Aktentasche. Und je weiter wir diesen Weg beschreiten, desto näher kommen die juckenden Finger an diesen roten Knopf und desto näher kommen wir alle dem Armageddon. Zitat Ende. Das ist eine starke Aussage. Das ist eigentlich überhaupt mal grandios, dass solche Dinge mal ausgesprochen werden, allein an diesem Ort in New York City, dort, wo dieser UN-Sicherheitsrat tagt. Überhaupt mal, dass die es allein hören. Ich weiß schon, kann mir gut vorstellen, dass da diese mächtigen Power-Gamer natürlich dann denken, ach, der Waters, lass diesen Hippie mal reden. So. Obwohl er überhaupt kein Hippie ist, aber das ist auch nur am Rande, weil das ist ein Engländer, kein Kalifornier. Na, egal. Man wird den vielleicht belächelt haben, aber trotzdem hat das eine Wirkung. Und das mag vielleicht der Grund sein, warum man jetzt auf einmal versucht, Roger Waters so aus dem, den sein Wirken in der Öffentlichkeit zu beschneiden, weil der auf einmal solche Dinge anspricht im UN-Sicherheitsrat. Und da finde ich auch so interessant, wie er da auch schon so sagt, wir sind auf dem Weg Richtung Armageddon. Armageddon ist ein religiöser Begriff. Eben auch diese Kritik an diesen endzeitlichen Strömungen in den Religionen drin. Und was er sagt, ist so eine grundhumanistische Botschaft. Wir Menschen, unsere Erde, unsere Heimat, hier leben wir. Und ihr mit eurem Power-Gamern, ihr zerstört diese Erde so. Und er spricht eben auch von mehreren Imperien. Er ist nicht jetzt Russland-Freund und so framen den manche Leute, Russland-Freund, Antisemit. Aber er schreibt doch hier ganz deutlich, oder sagt hier ganz deutlich, es geht, mehrere Imperien sind so diese Power-Gamer. Die Russen sind auch Power-Gamer, die Chinesen sind Power-Gamer. Deswegen spricht er dort vor der UN und nicht irgendwo im Parlament in Washington. Es geht nicht nur um Amerika. Es geht darum, dass die Power-Gamer so, die hier den Stress auf dieser Erde kreieren und mittlerweile durch den Grad der Technik, Waffen und so weiter, tatsächlich unser Leben und nicht nur das Menschliche, sondern auch das von allen anderen Lebewesen in Gefahr ist. Und da steht er dagegen ein. Und so steht er hier vor dem UN-Sicherheitsrat und sagt, hey, eure Kriege, hört auf damit. Das ist eine Vision, die führt in den Abgrund rein. Und er spricht, das sagt er selber. Und er sagt selber, er weiß, er hat Glück, er ist privilegiert, er hat durch die Musik so diesen riesen Erfolg und der kann er jetzt sprechen. Aber er sieht sich selbst als Botschafter für Milliarden von Leuten aus der dritten Welt, für einfache Menschen, egal ob das Ukrainer, Russen, Inder, Pakistani, Amerikaner, Palästinenser, Israelis sind. So. Er steht für alle ein. Das ist, was zumindest aus seiner Sicht das ist. Noch ein Zitat aus dieser Rede. Er sagt dann auch, wir, das Volk, nicht irgendein Volk, nicht das englische Volk, das Volk im Sinne von Volk, so wie es auch mal benutzt, das Volk als das einfache Volk, der einfache Mensch. Kommt mir jetzt nicht mit irgendeiner völkischen Geschichte, darum geht es ja null so. Es geht um das einfache Volk. Wir, das Volk, wollen universelle Menschenrechte für alle unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Nationalität. Wir sind die vielen, die nicht an den Gewinnen der Kriegsindustrie teilhaben. Wir ziehen nicht bereitwillig unsere Söhne und Töchter auf, um Futter für eure Kanonen zu liefern. Zitat Ende. Ja, das sind starke Aussagen. Und ich meine, wie deutlicher kannst du selber sagen, ungeachtet welche ethnische Zugehörigkeit, ungeachtet welche Religion, ungeachtet welche Nationalität, es geht um Menschen, es geht um das einfache Volk. Und du kannst doch jemanden, der sowas sagt, ich meine, wie offensichtlich positioniert er sich, dem jetzt zu unterstellen, er wäre ein Antisemit und würde gegen die Juden hetzen, ist doch einfach komplett inhaltlich am Thema vorbei. Okay, diese Geschichte mit dem Schwein. Ich weiß schon, das Schwein sieht nicht so toll aus. Ihr könnt es uns nochmal angucken. Es ist schon arg, ja? Es hat schon eine düstere Energie, aber das ist ja genau, was er will, was er dir künstlerisch vorsetzen will, dass es dich schockt, dass du aufwachst, dass du das anguckst, ja? Und man kann das mögen oder nicht. Man kann auch sagen, das ist geschmacklos. Kann man sagen, aber es ist Kunst. Und so haben wir das alle gelernt, Kunst muss frei sein, Freiheit der Kunst. Es geht nicht darum, ob dir das gefällt oder nicht. Es geht darum, dass ein Künstler das machen kann, was ihn innerlich bewegt. Und Provokation, und das muss ich dem modernen Menschen nicht erzählen, weil wenn ich mir so die Kunst der letzten 100 Jahre anschaue, da ist ganz viel Provokation dabei, da ist auch ästhetische Provokation dabei. Provokation ist immer ein Mittel der Kunst, was immer... Das definiert gerade die Freiheit der Kunst, dass der Künstler eben auch mal provozieren darf. Dass der auch Dinge sagen darf, die vielleicht sonst gegen den nicht salonfähig sind, die gegen die Grenzen des Geschmacks verstoßen oder sowas. Ja. Naja, du musst ihn nicht mögen, aber es geht darum, um die Freiheit der Kunst. Und jetzt ist der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Diese Auftrittsverbote, die man ihm in Deutschland reindrückt, und das ist tatsächlich nur in Deutschland, das ist in keinem anderen Land der Welt so. Roger Waters ist ein Weltstar, der tourt überall. Gut, vielleicht in Israel werden sie wahrscheinlich auch nicht auftreten lassen, aber ich glaube, das hat er auch gar nicht vorgehabt. Dieses Verbot, dieses Auftrittsverbot in Frankfurt, das hat tatsächlich international Wellen geschlagen, im Musikbetrieb, im Kulturbetrieb, wenn du willst. Und es gibt eine Petition, eine internationale Petition, die könnt ihr nachlesen auf change.org. Und es gibt eine Petition, die heißt, den direkten Titel, Let Pink Floyd's Roger Waters Perform in Frankfurt, Germany. Und auch hier, ich werde jetzt nicht alles aus dieser Petition vorlesen. Es ist auch nicht so viel, lohnt sich das mal anzuschauen. Aber so ein bisschen was werde ich zitieren, um zu zeigen, wie die argumentieren. Ne? Und Sie schreiben hier in dieser Petition eben auch, there is no other evidence than these two claims. Also es gibt keine anderen Beweise, dass der antisemitisch ist, außer zwei Vorwürfen. That Waters has supported the Palestinian-led cultural boycott of Israel, also dieses BDS, and that he has compared contemporary Israel's government to the apartheid regime in South Africa. Also die sagen, es gibt nur zwei Sachen, was sie dem Waters vorwerft. Zum einen die Verbindung mit diesem BDS, diese Boykottorganisation, und zum anderen, dass er Israel vorwirft, ihr seid ein Apartheid-Staat. Das möchte natürlich Israelis nicht hören, aber man kann das völlig legitim sagen, dass Israel ein Apartheid-Staat ist. Das ist das Nächste, was hier kommt. Geht wieder auf Englisch. Neither of these claims is unique to Waters or outside the boundaries of mainstream public opinion. Human rights organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, Israel's B'Tselem, United Nations agencies, and South African officials have defined Israel as an apartheid state. And therefore, many of these organizations and individuals have made the comparison between Israel and apartheid South Africa. Hier sagen sie also, die Petitionisten, diese Vorwürfe, dass Roger Waters Israel mit Südafrika vergleicht, die dürfen allein schon deshalb nicht zu einem Auftrittsverbot führen, weil diese Vorwürfe von einigen Organisationen kommen, die im Mainstream komplett anerkannt sind, wie beispielsweise Amnesty International, wie beispielsweise auch andere Menschenrechtsorganisationen, auch selbst israelische Menschenrechtsorganisationen. Da gibt es auch welche, die sagen, hey, das ist Unrecht, wie mit dem Palästinenser umgegangen wird. Das ist also, das zu kritisieren, macht dich auf keinen Fall zum Antisemiten. Und das ist eigentlich eine Frechheit, jemanden Antisemitismus vorzuwerfen, wenn er diese Dinge kritisiert am Staat Israel. Das kann man selbstverständlich machen. Ja. Und dann noch das letzte Zitat, was ich hier gebe, aus dieser Petition. The extremists are the Israeli government, not its critics. Recently, Israeli citizens have been pouring into the streets to protest their government's violent treatment of Palestinians and sweeping anti-democratic judicial changes. Hier geht es jetzt darum, dass hier wird gesagt, wenn es überhaupt Extremisten gibt in dieser Debatte, dann ist es doch die israelische Regierung und nicht die Kritiker davon. Und tatsächlich gehen sie hier dann darauf ein, dass es erst kürzlich, dass es, und jetzt aktuell so ist, jetzt wo ich das euch erzähle, dass es in Israel Massendemonstrationen gibt gegen die eigene Regierung, dass es die eben eine Justizreform umsetzen möchte, die den Rechtsstaat in Israel in Gefahr bringt. Ja, möglicherweise ist der ganze Staat Israel rutscht in eine Staatskrise und die Leute, die dort jetzt an der Regierung sind, ey, das sind wirklich ein paar Menschenhasser, gewaltvolle Leute dabei, faschistoide Leute dabei. Und ich habe tatsächlich erst vor kurzem eine ganze Sendung über dieses Thema gemacht, um diese aktuellen Ereignisse, was da jetzt für eine Regierung ist und was die da vorhaben mit dem Staat, Umbau von Justiz und so weiter. Und das bitte ich euch unbedingt auch anzuschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja? Weil dort, ich äußere mich da eben auch kritisch gegenüber der Regierung Israel, nicht den Menschen. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht antisemitisch. Antisemitismus bedeutet, dass du jeden Menschen, der Semit ist, was ist das überhaupt, dass du den irgendwie per Natura, per Geburt irgendwo negativ gegenüberstehst. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, eine gewisse Politik zu kritisieren. Ne? Und das habe ich eben auch gemacht. Und da wird es dann Leute geben, die würden mich dann auch vielleicht in so eine Ecke stellen. Aber das ist einfach nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Und was es hier geht, ist originär bei Waters seit Jahrzehnten ein Kampf gegen den Kapitalismus, wenn du so willst. Gegen die Maschine, gegen diese moderne Weltordnung. So. Im Grunde genommen ist es eine ganz alte linke Position. Auch so könnte man sagen. Ein Roger Waters ist im Grunde genommen ein Altlinke. Das ist, aber heute hat sich die Linke auch so verschoben und definiert und hat andere Identitäten angenommen, gerade diese Identitätspolitik und so weiter, Geschlechtersachen, das ist auf einmal bedeutend. Aber das ist eigentlich, wo es ursprünglich wo linke Politik herkommt, Befreiung für die einfachen Menschen, gegen diese Maschine ankämpfen, gegen diesen Kapitalismus ankämpfen. Ja, ja und ganz interessant finde ich auch noch, wer diese internationale Petition unterzeichnet. Die hat natürlich keine rechtliche Bindung, ist klar. Eine Petition international kann nicht irgendwie die hessische Regierung zu irgendwas bewegen. Die können nicht, aber es geht darum, Druck aufzubauen, das mal öffentlich zu zeigen. Und das ist echt interessant, wer hier alles unterschrieben hat, schon als Erstunterzeichner. Da sind natürlich ein Haufen Kollegen von Roger Waters dabei, also Leute aus der internationalen Musikszene. Und da kann man mal, da sind ein paar richtig große Namen, auch aus seiner Generation eben. Eric Clapton. Ja, der große Gitarrist hat das hier unterzeichnet. Peter Gabriel, Frontman und Sänger von Genesis in den 70ern, eine Prog-Band. Auch die, ey, großartiger Künstler. Es geht nicht darum, ob dir das gefällt oder nicht. Es geht darum, ey, das ist nicht Popmusik. Da steckt so viel dahinter. So ein Typ wie Peter Gabriel, der auch sich ein Leben lang, ähnlich wie Waters, auch engagiert hat in sozialen, politischen Fragen. Ein Peter Gabriel, der Songs geschrieben hat wie Biko. Wo es um Biko, das war einer von den Leuten, die in Südafrika gegen das Apartheid-Regime gekämpft haben und der dann in Polizeigewahrsam dann totgeschlagen wurde. Das ist, was Peter Gabriel gemacht hat. Oder auch Songs gegen Kriege und so weiter. Also das ist dieselbe Vibration. Brian Eno. Name, der vielleicht nicht jedem sofort bekannt ist, aber auch ein super einflussreicher Musiker in den 70ern und 80ern, der mit Bowie zusammengearbeitet hat. Und ich könnte euch da ganz viel erzählen. Roxy Music war seine erste Band, aber dann als Produzent auch ganz viel gearbeitet. Super wichtig, 70er, 80er Jahre. Das sind alles große Namen hier. Robert Wyatt, auch super interessant. Der Name wird wahrscheinlich nicht jedem was sagen, Robert Wyatt. Ey, aber das ist auch eine interessante Story. Robert Wyatt, der kennt Roger Waters schon seit den 60ern. Als Pink Floyd angefangen haben, damals noch mit Syd Barrett, da hatten die 66, 67 oder so, hatten die so ein, ein Residential nennt man das, also ein Hausvertrag in dem legendären UFO Club, der UFO Club in London. Und da gab es zwei Bands, die dort jeden Abend gespielt haben, so in der heißen Zeit. Das waren Pink Floyd und die andere Band, das waren Soft Machine. Und das waren so die hipsten Bands, die damals nur überhaupt noch denkbar waren. So neueste Musik und Freaky Show, UFO Club. Und seitdem kennen die sich. Und Soft Machine, da ist eben Robert Wyatt, war dort einer der entscheidenden Leute, Schlagzeuger und Sänger. Und warum ist das so interessant? Robert Wyatt ist eben auch nicht nur Musiker und ist schon ewig lang mit Roger Waters liiert. Robert Wyatt, der ist auch ein lebenslanger Politaktivist und auch nicht nur irgendein Aktivist. Der ist jahrzehntelang, war der Vorsitzende der kommunistischen Partei in Großbritannien. Also es ist kein Witz. Robert Wyatt ist wirklich ein Leben lang und heute immer noch, der ist wirklich ein Linksaktivist. Der ist Kommunist, überzeugter Kommunist. Ey, der hat Hommagen geschrieben an Chairman Mao und so weiter. Und hat sich immer wieder in Songs auch über so internationale politische Themen eingemischt. Konflikte, die uns heute gar nicht mehr vertraut sind, wie Timor-Konflikt und so weiter, Indonesien. Was ich damit sagen will, Robert Wyatt, das ist ein klassischer, wirklich linksextremer Aktivist, ein Leben lang. Dem das, und der sagt auch, hey Leute, was ihr Wort das vorwerft, das geht einfach nicht, das ist einfach falsch. Ja? Wie viel mehr Credibility brauchst du? Also? Aber es sind nicht nur Musiker, die es unterschrieben haben. Da sind auch zeitgenössische amerikanische Intellektuelle. Noam Chomsky hat unterschrieben. Noam Chomsky ist wahrscheinlich so für das liberale, progressive Amerika wahrscheinlich einer der Lieblingsintellektuellen. Gilt als einer der klügsten Männer Amerikas. Seit 20, 30 Jahren extrem einflussreich, wenn der Essay schreibt, Bücher schreibt, eben in dieser progressiven, jungen Generation. Noam Chomsky ist super einflussreich. Der hat es auch sofort geschrieben. Hey, was ihr macht, geht nicht. Cornel West hat unterschrieben. Kennt ihr Cornel West? Auch Amerikaner, afroamerikanischer Amerikaner. Und der auch ein Leben lang ziemlich weit links stand, progressiv, rebellische Politik gemacht hat, der in seiner Jugend noch in den 70ern hier bei den Black Panthern Aktivist war, der dann auch ganz viel, was Cornel West in seinem Leben gemacht hat, bin ich auch sehr kritisch, der wirklich den Kampf für die Schwarzen so weit geführt hat, dass er wirklich auch anti-weiß war, zeitweise so einen Reverse-Rassismus gefahren hat. Auch da, ihr könnt von Cornel West halten, was ihr wollt. Ich versuche das neutral zu schildern. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Und ich habe von dem auch schon vor Jahren Dinge gelesen. So. Der ist auf jeden Fall eine Galionsfigur in der amerikanischen schwarzen Politik, also für Amerika, für schwarzes Amerika, progressiv und so weiter. Ey, mehr weiter so links progressiv kannst du nicht stehen als ein Cornel West. Der hat aber auch von Anfang an diesen... Das ist unterschrieben. Dazu kommen Leute wie Susan Sarandon, Schauspielerin, auch Aktivistin weltweit für auch andere, beispielsweise Frauenrechte und auch das alles so im progressiv linken Milieu Aktivistin. Ja. Und dann aber auch israelische oder jüdisch-amerikanische Intellektuelle haben hier unterschrieben. Ein Andrew Feinstein, das ist, glaube ich, sogar Südafrikaner, jüdisch-Südafrikaner, der damals den Apartheid-Staat bekämpft hat, der in Südafrika im Gefängnis saß. Andrew Feinstein, Normal Finkelstein. Ey, und die Liste geht da noch endlos lang. Das zeigt, dass international... Nicht, hier sind auf dieser Liste sind extra keine irgendwie konservativen Leute, sondern das sind alles Leute, die eine glaubwürdige, jahrzehntelange Vita haben im Kampf gegen die Maschine, gegen das System, gegen die Matrix. Ja. Und aus solche Leute, für die ist es völlig unverständlich, was hier in Deutschland abgeht, wie man einen Mann wie Roger Waters so diskriminieren kann, so negativ auch darstellen kann, so eine Ecke drängen kann, dass es hingeht bis zu Auftrittsverboten. Ne? Und ich vielleicht das sollte man sich vielleicht klar machen in Deutschland. Ich habe diese Gedanken auch schon formuliert, als es um diese Debatte ging, um die Documenta in Kassel. Ich kann verstehen, dass wir in Deutschland eine besondere Sensibilität haben beim Thema Israel und beim Thema Judentum. Und dass das aus deutscher Sicht geschützt werden muss, weil eben man in der Vergangenheit an diese schweren Verbrechen gegen das Judentum begangen hat. Kann ich voll verstehen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht komplett irgendwie die Bindung verlieren zu dieser Welt. Denn Kritik an Israel, Kritik am Zionismus ist etwas, was es in vielen Ländern gibt. Und das einfach immer sofort abzutun als, das ist antisemitisch, damit beschäftigen wir uns nicht, ist total ignorant. Und das ist, was mein Hauptansinnen ja war, hier mal ein bisschen Fleisch in die Suppe zu bringen, ne? Komischer Vergleich, ein bisschen Substanz, ein bisschen Inhalt, ein bisschen Content in diese ganze Debatte zu bringen, weil die meisten Leute das einfach gar nicht wissen und so einfach konditioniert sind, Antisemitismus, ja, da sind wir dagegen. Was, der hat einen Davidstern auf dem Schwein gemalt, ey, das geht ja gar nicht, das ist ja ein Fascho. Aber das ist so eine reflexartige Beurteilung, die völlig daneben ist, die Wirklichkeit überhaupt nicht aufzeigt und die so das Werk von so einem Mann, der seit Jahrzehnten einsteht im Kampf gegen die Maschine, den jetzt auf einmal so zum Nazi zu stempeln, zur Persona non grata, den wollen wir bei uns nicht haben, ich will ihn nicht, sagt der Bürgermeister, ich will ihn nicht, der ist bäh. Das ist einfach ignorant. Das ist Kinderwelt. Das ist auch eben, hey, mit so einer Art Kunst, mit so einem provokanten Charakter könnt ihr gar nicht mehr umgehen. Du musst ja nicht ins Konzert gehen, aber zu glauben, man könnte das verbieten und den da in so eine rechte Ecke zu stellen, was der mit Hunde also ganz sicher nicht ist. Wie gesagt, er ist provozierend, er ist auch ein Egomane und man kann das mögen oder nicht, aber hier geht es um künstlerische Freiheit und hier geht es darum, auch generell Kritiker mundtot zu machen, indem man so Totschlagargumente, so Stigma draufdrückt. Der ist Antisemit. Was einfach eine Frechheit ist, jemand wie Roger Waters Antisemitismus zu unterstellen. Ne? Jo, das war die Causa Roger Waters. Über Pink Floyd könnt ihr noch viel mehr erzählen, aber es ging ja hier auch nicht so sehr um die Musik. Musik kann ich euch empfehlen. Starke Platte hier, Animals. Das kennt wahrscheinlich jeder. Es ist jetzt kein Geheimtipp. Hey, Pink Floyd, das sind wirklich absolute Mega-Seller. Die Dinger wurden 100 Millionenfach verkauft in den 70ern, sind einfach großartige Alben. Ja. Und ja, das war, was ich euch zu sagen hatte hier zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, es bringt auch ein bisschen was, wenn man mal Content in diese Debatte bringt. Weil, wie gesagt, die meisten Leute einfach gar keine Ahnung haben, um was es hier überhaupt geht. Und ja, lasst mich wissen, so, ob euch das auch was gebracht hat. Schreibt es in die Kommentare rein. Und in diesem Sinne, danke ich euch für eure Unterstützung, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt uns auch weiterhin gewogen. Das war noch lange nicht alles. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ciao.